HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Rund 200 nominierte Bücher, dann die Longlist mit den 20 besten Titeln, gefolgt von der Shortlist der 6 allerbesten. Und dann am Vorabend der Frankfurter Buchmesse die Kür des einen Gewinners im Frankfurter Römer. So spannend wird seit Jahren die Verleihung des Deutschen Buchpreises inszeniert. In diesem Jahr wurde ein Roman ausgezeichnet, dessen Helden eigentlich denkbar ungeeignet erscheinen für eine spannende oder anrührende Geschichte, die Beamten der Europäischen Kommission. Doch der Wiener Schriftsteller Robert Menasse hat sie in lebendige Menschen verwandelt in seinem Roman Die Hauptstadt, für den er den Deutschen Buchpreis 2017 bekommen hat. Am Morgen nach der Preisverleihung habe ich Robert Menasse für HR Info das Interview getroffen. Robert Menasse, herzlichen Glückwunsch.
Ich danke Ihnen.
Wie war denn der Moment, als Sie gestern im Kaisersaal des Frankfurter Römers plötzlich aus dem Mund des Vorstehers des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Ihren Namen als Preisträger hörten?
Es war für mich sehr überraschend und zunächst auch ein Missverständnis. Als ich meinen Namen hörte, dachte ich, es werden noch einmal alle 6 nominierten Kandidaten genannt.
Ja.
Und ich habe im ersten Moment gar nicht reagiert und erst als kein weiterer Name kam, ist mir klar gewesen, dass mir der Preis zugesprochen wurde.
Meine Güte. Und dann kamen Sie auf die Bühne und haben als erstes Ihr Handy gezückt und ein Foto vom Publikum gemacht. Ja. Das machen Sie öfter, kann das sein?
Ja. Ich habe einen Facebook-Account und weiß ja nie, was ich auf Facebook dann wirklich draufstellen soll. Und Privates kommt nicht in Frage. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt ja nichts Sinnvolleres, als das Foto oder das Bild einer qualifizierten Öffentlichkeit zu veröffentlichen.
Das Publikum, was Sie jetzt auch schon bei den Lesereisen zu Ihrem neuen Roman Die Hauptstadt immer wieder sehen. Sie waren aber auch, das hat man nicht nur an dem riesengroßen Taschentuch gesehen, was Sie dann auch noch ausgepackt haben, ganz schön gerührt von der Preisverleihung.
Ja, ich war gerührt, weil ich es wirklich nicht erwartet habe. Es wäre gelogen zu behaupten, ich habe es nicht erhofft, ja? Aber ich habe es nicht erwartet. Ich fand, dass jeder der nominierten Romane und auch noch viele aus der Longlist genauso diesen Preis verdient hätten. Und ich weiß, was es bedeutet, einen Roman zu schreiben, und ich habe große Hochachtung vor jedem, dem das gelingt. Also ich war überrascht und habe aber augenblicklich gewusst, was das jetzt bedeutet. Und das hat mich wirklich gerührt, weil es ist einfach so, dass man sich freut und unermesslich freuen kann, wenn man Anerkennung für seine Arbeit bekommt. Und dann noch in dieser Form, wo man weiß, es wird auch die Wirksamkeit der eigenen Arbeit erhöhen. Und das will, glaube ich, jeder. Und darum war ich fast, möchte ich sagen, mehr als gerührt.
Sie haben erwähnt, dass Sie die anderen Mitbewerber genauso preiswürdig finden. Haben Sie die Romane von den anderen auch gelesen?
Ja, natürlich.
Also es ist kein Konkurrenzverhältnis, wo man denkt...
Das Schöne, das möchte ich wirklich sagen, weil da oft ein falsches Bild in der Öffentlichkeit existiert, im Hinblick auf das Verhältnis unter Autoren und so weiter. Es gab im Vorfeld und schon also bei Lesungen, die wir davor hatten, es gab ja die Longlist-Lesung, wo eine ganze Reihe von Autoren, die auf der Longlist standen, gemeinsam aufgetreten sind. Dann gab es die Shortlist-Lesung, wo dann die 6, also einer, glaube ich, konnte nicht kommen, wo 5 der 6 gemeinsam aufgetreten sind. Und das war immer extrem amikal, anregend. Ja, wir haben über Literatur diskutiert, wir haben über unser Leben geredet, wir haben lange gesoffen, dann in der Hotelbar. Das ist wirklich auf eine höchst angenehme, anregende, menschlich schöne Weise abgelaufen. Und es scheint mir so zu sein, dass in der Kunst- oder Künstlerszene und Literaturszene, zumindest unter den Autoren, ich glaube, unter den Kritikern ist es vielleicht nicht so, aber unter den Autoren schlägt die immer schärfer werdende Konkurrenzgesellschaft nicht so durch.
Mhm. Dieser Preis nennt sich ja Deutscher Buchpreis, er zeichnet aber deutschsprachige Romane aus. Sie kommen erkennbar, hörbar aus Österreich, aus Wien. Wie wird der Preis da wahrgenommen?
Na, ich komme aus Wien.
Nicht aus Österreich?
Ja, ich weiß nie genau, was das bedeuten soll. Also für mich macht nationale Identität kein Angebot. Also Sie müssen ja nur daran denken, wie Österreich sich nach außen darstellt. Ja, die Alpenrepublik und dieses Ding mit Dirndltrachten, Blut und Loden und so weiter. Ja. Und ich komme aus der Stadt, da gibt es keine Alpen, keine Almen, keine Lederhosen und ich bin Wiener und ich sehe eigentlich auch nicht ein, warum ich mit einem Menschen in einem Tiroler Tal, nur weil er denselben Pass hat wie ich, mehr Gemeinsamkeit haben soll als mit einem Menschen in Bratislava, das 40 Minuten von Wien entfernt ist, aber auch eine Stadt ist. Ja? Aber zufälligerweise die Hauptstadt einer anderen Nation, das ist ja alles irrational.
Die Überwindung der Nationen, das ist schon ein ganz wichtiges Thema für Ihren ausgezeichneten Roman Die Hauptstadt, über den wir jetzt auch sprechen werden. Robert Menasse in HR Info, das Interview, Gewinner, Träger des Deutschen Buchpreises 2017. Sie haben sich ja immer wieder für die Europäische Union stark gemacht, für Ihre Institutionen, auch für das Überwinden von Nationalismus, wie Sie es jetzt am eigenen Beispiel schon erklärt haben. Aber Sie haben das getan auf Essays, auf Kongressen, Sie haben eine Rede gehalten vor dem Europaparlament. Warum jetzt ein Roman über dieses Thema?
Es war umgekehrt. Ich wollte einen Roman schreiben. Ja.
Ja.
Ich habe mich irgendwann einmal gefragt, so 2010 war das, da hat das alles begonnen, was kann ich eigentlich jetzt noch Wesentliches aus meiner Lebenszeit erzählen? Was ist das Prägende der Epoche, in der ich lebe?
Ja. Sie sind 1954 geboren?
Ja. Und es ist ja der Anspruch des Romans als literarische Gattung, ja, also davon zu berichten, wie man es zu einer bestimmten Zeit tut oder dann rückblickend gemacht hat. Oder so wie Balzac das einmal als Regel für werdende Romanciers formuliert hat, ein Satz, den ich 20 Jahre über meinem Schreibtisch gepinnt hatte. Balzac hat es so formuliert: Erzähle so, dass die Zeitgenossen sich erkennen und spätere uns verstehen. So, und wenn man mit diesem Anspruch sich fragt, was mache ich jetzt als Romancier, dann ist mir auf einmal klar geworden, ich muss eigentlich davon versuchen zu erzählen, was da an historisch Einmaligen in unserer aller Lebenszeit passiert. Nämlich zum ersten Mal in der Geschichte werden die Rahmenbedingungen eines ganzen Kontinents in einer Stadt produziert. Das hat es noch nie gegeben. Und wie mir das klar geworden ist, habe ich mein Glas Wein ausgetrunken, das ich gerade in der Hand hatte, und mir gesagt, ich fliege morgen nach Brüssel. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, kann ich das verstehen, was da passiert? Ungeheuerliches eigentlich, eine schleichende Revolution, deren Bedeutung wird nur deshalb nicht so aufgeregt diskutieren wie den Mauerfall, weil es eben eine schleichende ist, in vielen, vielen kleinen Schritten seit einem halben Jahrhundert. Kann man das verstehen, wie das passiert, und kann man das erzählen? Ja? Kann man EU erzählen? Und natürlich kann man EU erzählen aus einem einfachen Grund. Es ist menschengemacht und alles, was Menschen tun, kann man erzählen.
Sie sind ja nicht nur kurz nach Brüssel gejettet und wieder zurück, sondern Sie haben jahrelang da gelebt, haben Menschen kennengelernt, die in der Europäischen Kommission arbeiten. Was sind Ihnen da für Typen begegnet? Und vor allem, sind die Ihnen tauglich erschienen für einen Roman als literarische Figuren?
Natürlich, es sind Menschen. Ich bin zunächst für einen Monat nach Brüssel gegangen und habe mir gedacht, ich versuche in die Institutionen reinzukommen und mit möglichst vielen Beamten zu reden, also mit denen, die da auf der Arbeitsebene unser aller Leben im Großen und Ganzen, was die Rahmenbedingungen betrifft, produzieren oder in unser Leben in gewisser Weise wirklich hineinregieren. Aber ich habe nach einem Monat habe ich gemerkt, also das ist viel zu kurz, und dann ist es immer länger geworden. Ich habe dann begonnen, auch den Roman zu schreiben. Ich habe sozusagen einmal von all den Beamten, die ich kennengelernt habe, versucht, mir Typen zusammenzusetzen, also Figuren zu casten, wenn Sie so wollen. Und habe begonnen und habe bemerkt, dass ich immer wieder beim Schreiben in so einen essayistischen Ton hineinfalle. Also ich habe offenbar immer wieder so automatisch geglaubt, erklären zu müssen, was ich gerade gelernt hatte. Aber so entsteht kein Roman. Und dann habe ich eben den Roman unterbrochen und habe mir gedacht, na gut, wenn es in mir sich jetzt essayistisch ununterbrochen ausdrücken will, dann schreibe ich bewusst einen Essay. Und so ist eben der Essay, der europäische Landbote, entstanden. Und in der Folge dann aufgrund von vielen Einladungen, die ich dann zu Europakongressen bekam, wegen dieses Essays, eine Reihe von Reden über Europa.
Und dann haben Sie noch mehr Leute kennengelernt, die sich professionell mit Europa beschäftigen.
Genau, dadurch bin ich immer tiefer sozusagen in dieses Europa-Produktionsbiotop hineingekommen. Aber dann war es soweit. Dann hatte ich den Abstand, dann hatte ich den Blick, dann hatte ich das Gefühl, vor allem für das Wesentliche, was man als Romancier braucht, dass man das Menschengemachte, dass das, was Menschen da tun, erzählbar ist, in Anerkennung der Tatsache, dass es Menschen sind. Menschen können sehr hoch fliegen, ja, aber auch sehr, sehr tief sinken. Menschen haben Eitelkeiten, manche haben geradezu heiliges Engagement. Die ganze Palette, ja. Und da kann man dann doch ermessen, wenn man das erzählt, wie vernünftig eine Idee sein kann und warum sie aufgrund innerer Widersprüche in solchen Institutionen dann auch wieder zerschellt.
Ja. Wir können das ja mal an dem Beispiel, um das es da geht in dem Buch, nämlich um die Idee, eine Jubiläumsfeier für die Europäische Kommission auszurichten, uns ein bisschen genauer anschauen. Da ist ein Kommissionsbeamter, der dienstlich das Vernichtungslager Auschwitz fährt zu einer Gedenkfeier und dann hinterher fast in einer Art Fieberwahn auf die Idee kommt, eigentlich müsste man dieses Thema Auschwitz ins Zentrum einer solchen Gedenkfeier setzen. Die Idee geht dann aber eigentlich zwischen den verschiedenen damit beschäftigten Institutionen fast verloren. Da gibt es die Eitelkeiten, die Egoismen, die Karrierewünsche. Ist das nicht genau das Negativbild von den EU-Beamten, was wir immer haben?
Nee, man darf nicht leugnen, dass es so ist. Aber das ist in allen Institutionen. Ich wette mit Ihnen, dass hier in diesem Haus, in dem wir sitzen, ja, und das Gespräch führen, in diesem Rundfunkgebäude, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ähnliche Dynamiken manchmal entstehen.
Ganz bestimmt.
Und das werden Sie mir bestätigen. Aber das ändert nichts daran, dass solche Institutionen gleichzeitig große Kulturleistungen sind. Es kann keine Zivilisation geben ohne Bürokratie. Das muss man sich einmal klar machen. Dass es dann aber zu Konflikten und inneren Widersprüchen kommt, ist ganz klar. Und dass zum Beispiel mit der Idee Auschwitz, ausgerechnet Auschwitz, ins Zentrum einer Jubiläumsfeier der Europäischen Kommission zu stellen, viele keine Freude haben. Die einen sagen, das hat mit uns nichts zu tun, manche Mitgliedstaaten, andere wollen gar nicht mehr daran erinnert werden, andere finden, das ist nicht sexy, also es geht doch jetzt nur mehr um Wirtschaft und Wirtschaftsinteressen und kann man bitte einmal das abhaken, einen Schlussstrich ziehen. Also es entstehen dann gewisse Dynamiken, aber mein Referent in diesem Roman, diese Figur, hat natürlich recht, weil im Grunde ist die Möglichkeit, dass so etwas wie die EU entstehen konnte, diese Möglichkeit ist bizarrerweise in Auschwitz entstanden. Das war der Ort, das Vernichtungslager war der Ort, wo die kriminelle Energie von Nationalismus und Rassismus sich am verheerendsten gezeigt hat. Und gleichzeitig wurde dort schon jede Form nationaler Identität ausgelöscht, weil es war egal, ob sie Deutscher, Österreicher, Spanier, Pole, Russe oder was immer waren, alles das wurde ausgelöscht. Und das war ja der Grund, warum der erste Präsident der Europäischen Kommission, Walter Hallstein, seine Antrittsrede als Kommissionspräsident in Auschwitz gehalten hat. Das ist zwar vergessen, ist aber ein guter Grund für die Idee, die meine Romanfigur hatte. Und dann aber passiert, was passieren musste.
HR Info, das Interview mit dem Schriftsteller Robert Menasse, der für seinen Roman Die Hauptstadt den Deutschen Buchpreis 2017 bekommen hat. Es gibt eine andere Figur, die erscheint mir fast so ein bisschen wie ein alter Ego von Ihnen. Das ist ein gewisser Professor Erhard, der eben auch auf diesen ganzen Kongressen
Sie haben es erkannt,
rumdüst und muss zu einer Sitzung eines Thinktanks, die da in Brüssel auch gelegentlich tagen und die Institutionen beraten. Dieser Professor Erhard hat sogar die Idee, Auschwitz zur europäischen Hauptstadt zu machen. Ja. Das erscheint allerdings ziemlich verwegen.
Das ist sehr verwegen, wird nie passieren, wird nie geschehen, wird nie durchsetzbar sein, ist aber als Idee faszinierend, aus einem einfachen Grund. Es wird kein europäisches Mitgliedsland jemals akzeptieren, dass die Hauptstadt eines anderen Landes zur offiziellen Hauptstadt Europas wird. Aber Europa bräuchte eine Hauptstadt. Also es ist ja sogar, Brüssel ist ja der offizielle Titel Hauptstadt Europas verwehrt worden. Ja, da waren die Deutschen und die Franzosen dagegen. Ja? Mhm. Und, aber gleichzeitig war ihr Kompromiss, es dazwischen in Brüssel also anzusiedeln, ja, die Institutionen. Aber es wird nie möglich sein, dass eine europäische Hauptstadt gleichzeitig die Hauptstadt Europas wird. Und Europa braucht aber eine Hauptstadt und diese Figur hat einfach die Idee, man müsste also eine Hauptstadt bauen. So wie Brasilia in Brasilien, ja, eine geplante Hauptstadt, mit der Europa zeigt, ja, was es ist, was es will, was es zu leisten imstande ist, durch den Bau der idealen Stadt.
Die aber dann ausgerechnet in Auschwitz, also ja, an diesem Tiefpunkt der europäischen Geschichte.
Naja, eben genau deshalb.
Mhm. Kann man denn von da aus eine positive Vision für Europa
entwickeln?
Nein,
aber eine geplante neue Hauptstadt, die ideale Stadt der Zukunft sein soll, in Auschwitz, dem Ort, der niemals vergessen kann und darf, ja, wäre die Geschichte Europas mit der Zukunft verbunden. Das ist seine Idee.
Mhm.
Und ich finde diese Idee charmant und eigentlich interessant, auch wenn sie unrealistisch ist. Aber Sie haben recht, dass diese Figur gewissermaßen mein alter Ego ist, weil ich habe auch diese Erfahrung gemacht. Ich war eingeladen in einen europäischen Think Tank. Nachdem ich meinen Europa-Essay geschrieben hatte, hat mich diese Einladung ereilt, in so einen Think Tank der Europäischen Kommission einzutreten. Und da habe ich schon einiges erlebt. Ja.
Und die satirischen Qualitäten, die man jetzt auch Ihrem Lachen, wenn Sie das erzählen, anmerkt, die sind in dem Buch ganz stark drin. Also Sie schonen auch Ihre Lieblingsfiguren nicht. Ich würde gerne auf das Stichwort Auschwitz, Holocaust nochmal zurückkommen. Ihr Vater stammt aus einer jüdischen Familie und ist als Kind nach London, nach England verschickt worden, um ihn vor den Nazis zu bewahren. Ja. Hat Sie das geprägt? War das Thema in Ihrer Familie? Prägt das auch Ihr Schreiben und Ihr Nachdenken über Europa?
Ich weiß nicht, ob Prägung der richtige Begriff ist, aber es spielt natürlich eine Rolle. Es spielt eine Rolle für, ja, auch für meine Identität, wenn man das jetzt so pathetisch sagen möchte. Aber es hat natürlich eine Rolle gespielt und eine bestimmte Form von Familienzusammenhalt produziert. Es ist ja nicht nur mein Vater als Kind nach England gekommen. Mein Onkel, also sein Bruder, kam auch nach England, der war aber schon älter, der konnte dann schon in die British Army eintreten. Der ist mit der Waffe in der Hand als Befreier zurückgekommen. Das ist ja auch Grund zum Stolz innerhalb der Familie gewesen. Es hat weite Teile der Familie in alle Welt verstreut, ja, nach Buenos Aires, nach Tel Aviv und also nicht nur London. Und das ist für ein Kind schon was Seltsames, wenn man weiß, dass man Onkel und Tanten hat zum Beispiel, die man nie gesehen hat. Und dann auf einmal erfährt man, dass die gestorben sind und man hat sie nie gesehen und so weiter. Ja. Also das macht schon etwas mit einem im Zuge seiner Sozialisation und des Heranwachsens, ist keine Frage. Und gleichzeitig macht es auch wachsam im Hinblick auf politische Entwicklungen. Also mit so einem familiären Hintergrund beobachtet man bestimmte Dinge doch vielleicht ein bisschen anders als die halt unschuldig in gegebenen Verhältnissen versuchen, ihr Leben zu machen und ihr Glück zu suchen.
Es gibt unübersehbar in Europa wieder viel stärkere nationalistische Tendenzen, Tendenzen der Ausgrenzung, des Rassismus. Und es wird geworben eigentlich von den populistischen oder rechtsextremen Parteien, die überall aufgetreten sind, mit dem Versprechen von Heimat und Übersichtlichkeit. Mhm. Demgegenüber erscheint ja dieses Europa eher abstrakt. Es ist eine Idee.
Ja,
es erscheint auch chaotisch.
Ja, mein Roman wollte schon auch das, also das war schon einer der Ansprüche, die ich hatte, zu zeigen, dass dieses große Abstraktum, EU, ja, in Wirklichkeit etwas sehr, sehr Konkretes ist, wie gesagt, Menschengemachtes, ja, und dass es da überhaupt nicht darum geht, sozusagen Menschen Heimat zu nehmen. Ja, weil im Gegensatz zu den Nationalisten sagen ja die Europäer, Vielfalt ist Reichtum. Ja, die Nationalisten, ja, haben eine unglaubliche Abwehr von allem, was anders und fremd ist. Ja, die sehen nicht, was das an kulturellen Inputs, an Reichtum produzieren kann. Ja, die wollen ethnisch reine und vollkommen gleiche Identitäten, also um daraus einen Volkskörper zu schmieden. Ja, und es ist für mich ja unbegreiflich, dass das immer noch so dermaßen stark sich zeigen kann, gesellschaftlich. wissenschaftlich in einer Geschichtsvergessenheit, die meiner Meinung nach gemeingefährlich ist. Aber ich mache mir in Deutschland eigentlich weniger Sorgen als in Österreich.
Wo am Sonntag gewählt wird.
Wo am Sonntag gewählt wird. Weil erstens einmal ist die AfD in Österreich dreimal so stark als in Deutschland, das ist das eine. Und das zweite ist, Deutschland ist ein aufgeklärtes Land und ich bin mir ziemlich sicher, dass es gelingen wird, hier einen Cordon sanitaire zu bilden gegenüber diesem Zombie-Tanz der Geschichte.
Die Frankfurter Buchmesse hat ja als Ehrengast Frankreich in diesem Jahr und Anfang des Jahres erschien es durchaus nicht undenkbar, dass eine französische Präsidentin Marine Le Pen plötzlich zur Eröffnung der Buchmesse kommt.
Nee, aber sehen Sie, ich fand es undenkbar.
Ja?
Ja, ich war hundertprozentig überzeugt, dass Marine Le Pen es nicht wird. Das Geheimnis von aufgeklärten Staaten, im Grunde ist es ja, dass sie imstande sind, dann doch so eine Gemeinsamkeit gegen solche Gefahren herzustellen. Ja, eben den berühmten Cordon sanitaire. Ich kann mich erinnern, da waren die Wahlen in den Niederlanden. Und da ist ganz aufgeregt geschrieben worden, dass womöglich wird Geert Wilders Kanzler. Ich habe 8 Jahre in den Niederlanden gelebt, ich kenne dieses Land. Ja. Ich habe gesagt, der Geert Wilders wird gar nichts. Da ist in der FAZ gestanden, der wird sicher über 30% bekommen. Ich habe gesagt, der kann froh sein, wenn er 10 kriegt, vielleicht kriegt er 12. 12,2% hat er bekommen. Mhm. Ja. Dann war die Wahl in Frankreich. Ja. Ich habe gewusst, die Marine Le Pen wird es nicht. Die Franzosen scharen sich dann hinter den eher aufgeklärten als hinter die Trübsinnige. Ja. Dann war die Wahl in Österreich. Ja. Und es ist wieder nicht der Nationalist geworden, sondern der Van der Bellen, der einen dezidiert proeuropäischen Wahlkampf geführt hat. Das heißt, es ist hiermit bewiesen, mit Europa kann man Wahlen gewinnen und mit Europa kann man sogar einen Buchpreis gewinnen.
Emmanuel Macron, der jetzt als französischer Präsident zur Eröffnung gekommen ist, der ist ja auch einer, der Ideen für Europa hat, der jetzt zumindest mal wagt, die ein oder andere Vision wieder auszusprechen. Bei dem düsteren Bild, was Sie einerseits zeichnen für die nationalistischen Tendenzen, gleichzeitig aber auch bei dem Optimismus, den Sie dann doch auch an vielen Punkten haben. Wie sehen Sie diesen Macron? Ist das einer, der sozusagen mit seinen Visionen auch mal wieder eine neue Idee von Europa proklamieren könnte?
Er sagt sehr viele Dinge, die seit langem in den europäischen Institutionen schon diskutiert werden und eigentlich als Desiderat gesehen werden. Ja? So wie Fiskalunion, Sozialunion und diese ganzen Dinge. Aber jetzt warten wir mal ab, wie es wirklich diskutiert wird. Und wahrscheinlich wird es so sein wie immer. Man kündigt einen großen Schritt an und ersetzt ihn durch viele, viele kleine.
Kommen wir nochmal zurück auf den Roman und auf die Figuren ja auch, die ja alle mit der Europäischen Kommission oder mit verschiedenen Institutionen zu tun haben. Sie haben erzählt, dass Sie da lange gelebt haben, dass Sie viele Menschen dort kennengelernt haben. Ihr Buch ist ja schon seit einer Weile auf dem Markt. Haben Sie von denen, die Sie damals kennengelernt haben, schon eine Rückmeldung bekommen? Haben die das Buch gelesen? Fühlen die sich verstanden?
Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. So in dem Sinn, endlich ein guter Roman über Brüssel, das tut uns Brüsselern gut und so weiter. Es ist ja eigenartig, Brüssel ist, glaube ich, die einzige europäische Hauptstadt, über die es so gut wie keinen Roman gibt. Das ist nicht nur keinen Europaroman, ja, sondern es gibt so keine Tradition des Städteromans. Es ist ganz, ganz eigenartig. Ja. In Frankreich, in Deutschland, in Österreich, in Italien, das sind lange Romantraditionen, die sich mit Städten auseinandersetzen, wo die Stadt im Mittelpunkt, auch eine Stadt wirklich hier pulsierend im Mittelpunkt steht. Und das ist ganz eigenartig, dass es das von Brüssel nicht gab, obwohl es erstens einmal eine faszinierende, wirklich interessante Stadt ist, deren Schönheit sich auftut, wenn man sie besser kennenlernt, auch deren inneren Widersprüche, die halt wirklich die Widersprüche einer Metropole sind. Ja. Und es ist gleichzeitig auch ist politisch eine wichtige Stadt. Und ich wollte schon auch dieser Stadt also sozusagen das Bild schenken, das ich von ihr gewonnen habe.
Die Hauptstadt.
Die Hauptstadt.
So heißt Ihr Roman, Robert Menasse. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns gewesen sind. Die Hauptstadt, ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2017, ist erschienen im Surkamp Verlag von Robert Menasse. Diese Sendung, das Interview in HR Info, finden Sie auch als Podcast im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.